Vielen Dank für die Einladung, hier zu sprechen. Wie gesagt, ein zweites Mal innerhalb von weniger Wochen für mich auch. Ich werde einen anderen Vortrag halten, aber ich bin immer mehr in einem reaktiven Modus inzwischen, weil die letzten zwei Jahre für viele von uns ja eine Fülle von Gelegenheiten und Herausforderungen mit sich gebracht hat, sich zu dieser Frage zu äußern, und ich jetzt in einer Mischung zwischen, Bulimie und Langeweile mich befinde, dass ich die sich gleichzeitig nicht verträgt mit dem Ernst der Themen, die zur Debatte stehen. Und in diesem Zwiespalt befinde ich mich, wie auch manche andere, sodass ich auch um Entschuldigung bitte dafür, dass dieser Vortrag vielleicht etwas, unordentlicher oder reaktiver ist als andere, die ich über dieses Thema schon gehalten habe, weil ich eben zum Teil mich gezwungen sehe, hier auch dauernd sozusagen dem Verlauf der Debatte auch wieder gerecht zu werden. Wenn wir jetzt auf den Charakter der schwarzen Hefte schauen, und damit will ich beginnen, dann stellt man fest, dass eine Vielzahl von Themen in diesen schwarzen Heften verhandelt wird, ein endloses Band von Themen, querbeet von der Technik bis Pascal, von Descartes bis zum Kommunismus. Und wenn man diese Vielfalt anschaut oder auch über diese Vielfalt hinwegliest, das heißt, wenn man die schwarzen Hefte so schnell wie möglich liest, was ich empfehle, dann merkt man, dass sich ein gewisses Denkmuster herausstellt, ein extrem dominierendes Denkmuster, in das sich Themen jeder Art einpassen lassen. Und dieses Denkmuster ist für die schwarzen Hefte und vielleicht auch für Heideggers Denken in den 30er Jahren und darüber hinaus insgesamt sehr relevant. In gewisser Weise wurde es auch von Vorrednern schon angesprochen. Die zwei logischen oder grammatischen Operationen, die mit diesem Denkmuster verbunden sind, sind die Identität und der Superlativ. Also Heidegger sieht sich einer Welt gegenüber, in der sich irgendwie alles gleicht, und gegen diesen Zustand, also auch, wie er an einer Stelle sagt, gegen die ganze abgelaufene Geschichte der Philosophie, ruft er einen anderen, auf jeden Fall gegen diese ganze bisher abgelaufene Geschichte der Philosophie ruft Heidegger einen anderen Anfang auf, der von ihm zunächst nicht positiv benannt, sondern im Zuge der Überbietung erahnt wird, und diese Überbietung nimmt eben dann die Form des Superlativs an. Zunächst mal zu der Bemerkung, zu diesem Denkmuster der Identität, dass Heidegger also im Prinzip alles, was er da als Phänomene betrachtet, in eine gleiche Schublade steckt. Mein philosophischer Lehrer Rainer Marten hier aus Freiburg hat dieses Motiv schon vor vielen Jahren als Tautolektik bezeichnet. Und wenn wir die schwarzen Hefte daraufhin durchschauen, dann gibt es in der Tat eine Fülle von solchen Identitätsauskünften. Ich mache das jetzt nach der Devise der schnellen Lektüre. Dasselbe sind immer Zitate: katholisches Denken und totales Denken. Kultur und Betrieb hat Herr Bansusan schon angesprochen. Dasselbe sind Wagners Oper Lohengrin und Panzerwagen und Flugzeuggeschwader. Klassizismus und Romantik sind dasselbe, Hegel und Nietzsche sind dasselbe, Historie und Technik enthüllen sich als dasselbe, die Finanzjongleure der Weimarer Zeit und die NS-Propagandisten sind dasselbe, im Wesen dasselbe sind Liberalismus, Bolschewismus, Kapitalismus, Kommunismus, dasselbe ist auch Bolschewismus und autoritärer Sozialismus inklusive Nationalsozialismus. Sie sehen also, das ist das eine Denkmuster. Man kann alles in einen Topf werfen, wenn man daran eine Gemeinsamkeit ausmacht, an all diesen Phänomenen, gegenüber der alle anderen Unterschiede als Marginalie erscheinen. Und diese Gemeinsamkeit, die Heidegger diesen ganzen Phänomenen zuschreibt, wird auch benannt. Die Vergessenheit des Seins, Zitat, ist das enthemmte Gähnen, das durch alles die Leere breitet. als derjenige, der alles zum Gleichen erklärt oder auch alles nur einebnet und damit erst zum Gleichen macht, steht Heidegger darüber. Und um diese Überlegenheit anzuzeigen, bedient er sich eben in den schwarzen Heften des Modus des Superlativs, der eben so inflationär gebraucht wird, wie diese Identitätsbehauptungen, die gerade zitiert worden sind. Und ich zitiere jetzt nur aus dem ersten Band der schwarzen Hefte, was da gefragt ist. Höchste Klarheit, innigste Gestimmtheit, weiteste Wesentlichkeit, reinste Einfachheit, härteste Unerbittlichkeit, eingreifendstes Tun, höchste Leidenschaft, ein Raum, in dem die Wahrheit das Wahrste ist, echteste Quellen, die Einzigkeit des Einzigsten, das Notwendigste, das Äußerste, das Dunkelste, die weitesten Weiten, die höchste Kraft der reinsten Stetigkeit, die verborgenste Freude des stillsten Schaffens. In dieser formalen Struktur liegt eine Botschaft, die jeden einzelnen, allen einzelnen Auskünften, die man ihnen entnehmen könnte, den Rang abläuft. Und aus dieser Botschaft entwickelt sich dann, wie Sie wissen, die weitere Architektur von Heideggers Denken, denn man kann sagen, dass dieser Superlativ ja dann abgelöst wird durch so eine Art zweistöckiges Denken. Also der Superlativ ist ja eine Behelfsformel für diese Überbietung, die aber doch noch abhängig bleibt von dem, was sie überbietet. Und wenn man jetzt auf die späten Texte, meinetwegen nach dem Krieg schaut, sieht man, dass der Superlativ eher zurücktritt, die Gleichmacherei bleibt, aber das, was dann positiv dagegen gestellt wird, wird nicht mehr im Superlativ benannt, weil darin, in diesem Superlativ wahrscheinlich eher so eine Art zu nietzscheanische Strategie der Überwietung oder Überwindung vermutet wird. Damit wird dann vollends eine hygienische Grundstellung, ein Gegensatz zwischen Verhängnis und Rettung etabliert, mit dem seinsgeschichtliche Epochen voneinander geschieden werden können. Zitat, die Welt ist aus den Fugen, es ist keine Welt mehr. Das ist auch schon noch aus den schwarzen Heften, den frühen sogar. Wahrer gesagt, es war noch nie Welt, wir stehen erst in ihrer Vorbereitung. Und als Vorbereiter, Fürsprecher, Vorsprecher einer wahren Welt sieht sich eben Heidegger, und diese wahre Welt rückt nach der Enttäuschung über den Nationalsozialismus dann weiter in die Ferne. Sie wird verschoben um circa 300 Jahre, wie die Leser der schwarzen Hefte wissen. Also es ist nicht mehr 1933, dieser Anfang, sondern, Zitat, frühestens um 2300 mag wieder Geschichte sein. Eine andere Datierung ist das Jahr 2327. Also nach 1927 Erscheinen von Sein und Zeit. Es ist kaum möglich, innerhalb einer Zeit zu wissen, wann es die Zeit ist. Vielleicht im Jahre 2327, aber das Sein ist. Eine andere Datierung, Heidegger ist da ziemlich unsicher. Vielleicht sagt er, müsse die Rettung des Abendlandes nicht um 300, sondern nur um vielleicht 200 Jahre verschoben werden. Dramatisch ist auch, dass diese ferne Zukunft über den Menschen hinausführt. Aber das Sein ist, hat er gerade gesagt, nicht notwendigerweise, aber der Mensch. Und das ist eines der dramatischsten Zitate, die jetzt mit dem ganzen Komplex Antisemitismus gar nichts zu tun haben. Der letzte Akt der Vollendung der Technik wird sein, dass sich die Erde selbst in die Luft sprengt und das jetzige Menschentum verschwindet. Was kein Unglück ist, sondern die erste Reinigung des Seins von seiner tiefsten Verunstaltung durch die Vormacht des Seienden. Man ist unweigerlich dazu verführt, hier auch an Adolf Hitlers Überlegungen zu der Frage zu denken, ob die Deutschen ihr Lebensrecht verwirken könnten, wenn sie den Sieg nicht erzielen. Also ja, Hitler sagt 1942, wenn das deutsche Volk nicht bereit ist, für seine Selbsterhaltung sich einzusetzen, ganz gut, dann soll es verschwinden. Das ist jetzt keine billige Gleichsetzung, so ist es von mir nicht gemeint. Es ist nur dieses Strukturargument, ja, was interessanterweise ziemlich ähnlich ist. Ich halte überhaupt nichts, um das vorweg zu sagen, von billigen Gleichsetzungen. Wie auch immer man diese Stellen bewertet, ich denke, es ist untertrieben, sie verstiegen zu nennen. Sie sind philosophisch jedenfalls unergiebig. Nach dieser allgemeinen Anmerkung zur Struktur der schwarzen Hefte möchte ich jetzt mich langsam dem Thema nähern, mit dem diese Hefte Furore gemacht haben, nämlich dem Thema des Antisemitismus. Vielleicht kurz zuvor, auch wenn das schon oft gesagt worden ist, so eine Art Bestandsaufnahme dessen, was wir vor den schwarzen Heften über Heideggers Antisemitismus wussten. Wir kannten einige Äußerungen, die spärlich sind, aber immer wieder viel zitiert worden sind. 1920 beschwert er sich bei seiner Frau über die gestiegenen Fleischpreise, schreibt aus dem Schwarzwald, die Bauern werden hier oben allmählich auch unverschämt und alles ist überschwemmt von Juden und Schiebern. Auch 1920, manchmal möchte man schon geistiger Antisemit werden. 1929 die berühmte Warnung vor der wachsenden Verjudung des deutschen Geisteslebens. Und das ist es dann auch schon weitgehend. Bis zur Veröffentlichung der Schwarzen Hefte gab es kaum Belege dafür, dass Heidegger in seinen philosophischen und auch politischen Texten die antisemitische Karte explizit zieht. Das muss man als philologisches Phänomen zunächst mal ernst nehmen. Natürlich kenne ich das Gutachten über Hönigswald, das dann ganz klar so einen strategischen Zweck der sozusagen Zunichtemachung eines Kollegen betrifft. Aber wenn wir die NS-Texte von 1933, 34 nehmen oder auch andere philosophische Texte, finden wir interessanterweise hier wenig. Und das ist ein relevanter Befund. Erst in den Schwarzen Heften wird der Antisemitismus zum innersten Bestandteil philosophischer Überlegungen. Und wenn er sich über wachsende Fleischpreise beschwert, ist es eben nicht eine philosophische Überlegung. Die einschlägigen Stellen werden zitiert, sind heute schon zitiert worden, werden weiter zitiert werden in den nächsten Tagen. Geschicklichkeit des Rechnens und Schiebens und Durcheinandermischens, das ist das Charakteristikum des Judentums, dem Weltlosigkeit zugeschrieben wird, dem Weltjudentum wird die Machtentfaltung zugeschrieben, die den Deutschen entgegengehalten wird, die dann nichts anderes mehr tun können, als das beste Blut der Besten des eigenen Volkes zu opfern und so weiter und so fort. Es ist auch bekannt, dass diese Stellen an Zahl spärlich sind. Das ändert an ihrer Bedeutung, wie von Vorrednern bereits angemerkt, auch nichts. Klar ist, dass Heidegger in den Schwarzen Heften, das sagt er selbst mehrfach, die Maske ablegt. Man darf also annehmen, dass er hier mit seinen wahren Überzeugungen nicht hinter dem Berg hält. Und umso wichtiger ist es dann zu verstehen, worin diese unverstellten Auskünfte genau bestehen. Und da kommen wir jetzt zu den verschiedenen Versuchen, den Antisemitismus Heideggers irgendwie einzuordnen. Und ich will nur kurz kommentierend darauf hinweisen, welche verschiedenen Versuche unvollständig aufgeführt dazu bisher vorgelegt worden sind. Es wurde gesagt, der Antisemitismus von Heidegger sei metaphysisch. Also in dem Buch von Donatella di Cesare wird diese These zum Beispiel vertreten, das kürzlich auf Deutsch erschienen ist. Man muss jetzt sich darüber klar sein, was genau mit dieser Qualifikation des Antisemitismus als metaphysisch gemeint ist. Wenn ich das richtig verstehe, meint die Cesare damit, dass Heidegger damit selbst in eine Metaphysik zurückfällt, so sagt sie das auch ausdrücklich, das Wort Rückfall wird genannt, dieser Rückfall führt Heidegger dann dazu, als Metaphysiker über die Juden abschätzig zu sprechen. Klar ist auch, was damit als Möglichkeit angeboten wird, nämlich die Möglichkeit des Kurierens. Wenn Sie einen Rückfall haben bei einer Krankheit, können Sie davon kuriert werden. Und das Kurieren dieser Krankheit besteht dann darin, eben all das an Heidegger zu stärken, was er selbst beiträgt zu dem, was er Überwindung oder manchmal auch Vergessen der Metaphysik nennt. Das heißt, in dem Moment, wo Heidegger aufhört, Metaphysiker zu sein, und das ist ja das Anliegen das ist ja seine philosophische Agenda in den 1930er, 40er Jahren, könnte auch dann eben sozusagen dem Antisemitismus, der nur dem metaphysischen Heidegger innewohnt, der Boden entzogen werden. Und damit besteht die Möglichkeit, sein spätes seinsgeschichtliches oder Ereignisdenken, vielleicht besser gesagt, auch von dieser sozusagen Krankheit zu kurieren. Mir scheint das eigentlich eine schwächere, fragwürdigere Lesart des Antisemitismus Heideggers zu sein, als die zweite, die prominent vertreten wird. Und das ist die, die auch schon erwähnt worden ist, nämlich, dass der Antisemitismus von Heidegger seinsgeschichtlich sei. Was von Peter Trafny in seinem Buch, was zu den Schwarzen Heften erschienen ist, erwogen wird. Also, das ist ein wesentlicher Unterschied, den man sich klar machen muss. Hier, demnach operiert Heidegger also nicht selbst als Metaphysiker, wenn er über die Juden spricht, sondern er legt eine seinsgeschichtliche Diagnose vor, in der er die Metaphysik kritisiert. Und in dieser Metaphysik, die er seinsgeschichtlich sozusagen einordnen will, tauchen dann die Juden als prominente Vertreter eines von ihm kritisierten Denkens auf. Es ergibt sich also eine im Kern antisemitisch-modernistische metaphysische Konstellation, von der sich Heidegger insgesamt distanziert und die er sturmreif schießen will. Diese seinsgeschichtliche Lektüre des Antisemitismus erlaubt nicht, so wie die metaphysische, diese leichte sozusagen Kur, die man Heidegger zugutekommen lassen könnte, denn das, die Seinsgeschichte würde dann ja eben weiterhin das Paradigma von seinem Denken bilden. Man kann dann aber natürlich gleichwohl sich fragen, und das tun dann die Vertreter des seinsgeschichtlichen Antisemitismus oder die Vertreter dieser These wohlgemerkt, dass Heidegger seinsgeschichtlicher Antisemit sei, welche Elemente von Heideggers Denken dann von dieser Kontamination, das ist auch ein Wort, was Trafny zu seinem Bedauern selbst verwendet hat mal, welche Elemente von seinem Denken davon frei wären. Und dann kann man sich natürlich gleichermaßen auch wieder die Frage stellen, ob zum Beispiel eben das vorseinsgeschichtliche Denken oder auch, wenn es das gibt, ein nachseinsgeschichtliches Denken Heideggers von diesem Antisemitismus frei sei. Sie sehen also, das würde dann zum Beispiel eher dafür sprechen, dieser seinsgeschichtliche Antisemitismus, dass man bezogen auf Sein und Zeit gnädiger mit Heidegger umgeht, weil Sein und Zeit dann eben nicht in diesem Sinne schon seinsgeschichtlich operiert. Um das Panorama noch etwas weiter aufzublättern, kann man sich auch fragen, ob die Redeweise vom Antisemitismus überhaupt sinnvoll sei. Und auch diese Lesart wird erwogen in den Debatten der letzten zwei Jahre, ob es zum Beispiel sinnvoller sei, ein bisschen wurde das auch schon angesprochen, statt von Antisemitismus von Antijudaismus zu sprechen. Diese Lesart ist vorgeschlagen worden von David Nierenberg in seinem gleichnamigen Buch, was verschiedentlich in der Debatte über die schwarzen Hefte dann auch aufgebracht worden ist oder verwendet worden ist, und Nierenberg selbst bezieht sich in diesem Buch ohne Kenntnis der schwarzen Hefte noch auch schon auf Heidegger, auf andere Aspekte von Heideggers Werk. Und der entscheidende Unterschied, der mit dieser Umstellung von Antisemitismus auf Antijudaismus einhergeht, ist eben, dass man grob gesagt sagen kann, dass es sich hier weniger um eine sozusagen soziologisch-rassistische Zuschreibung, dass es sich hier weniger um eine soziologisch-rassistische Zuschreibung von Eigenschaften der Semiten oder so handelt, sondern eher um eine kulturelle Aufladung des Judentums, das für bestimmte Haltungen steht. Das Interessante an den Überlegungen von Nierenberg ist, dass man hier sich oft die Frage stellt, gibt es diese, wer sind die Akteure, die dieses Judäische dann verkörpern sollen? Also wird hier eigentlich über erfundene Personen oder über reale historische Subjekte gesprochen? Das ist auch das, was dann in der Diskussion über Nierenbergs Buch eine große Rolle spielt. Also es wird dann oft gesagt, der Antijudaismus sei sozusagen verharmlosend, weil damit eben nicht eine reale Feindschaft etabliert wird, sondern nur ein kulturelles Klischee gezeichnet wird, das gar nicht unbedingt auch irgendwelche Handlungsanweisungen etwa zur Vernichtung dieses jüdischen oder so nach sich zieht. Die Finessen von Nierenbergs Argumentation will ich Ihnen jetzt nicht vorführen. Ich denke aber, dass es keineswegs sinnvoll ist, jetzt zu sagen, dass wenn man sich über solche kulturellen antijüdischen oder antijüdischen Klischees unterhält, dass man damit eine Verharmlosungsstrategie einschlägt. Ich denke, dass es tatsächlich einiges dafür spricht, Heidegger zu so einem Hybrid zwischen Antisemitismus und Antijudaismus zu erklären. Denn es wurde ja bereits heute Vormittag darauf hingewiesen, dass Heidegger einerseits diese Äußerungen, die er tätigt, in einer Zeit tätigt, in der die Juden nicht nur symbolisch kulturell, sondern als Lebewesen, als menschliche Wesen vernichtet werden. Und gleichzeitig finden diese Äußerungen in einer Situation der totalen Abschließung und Isolation statt, in der Heidegger dann feindselige Kopfgeburten von sich gibt, die weitgehend in dieser Zeit folgenlos bleiben. Ein typisches Element dieses Antijudaismus ist eben diese Eigenart, dass man bestimmte Dinge, die in der westlichen Gesellschaft und im westlichen Denken selbst eine große Rolle spielen, dann gewissermaßen ausgegrenzt und externalisiert werden. Die Geschichte des Antijudaismus ist auch die Geschichte eines westlichen Selbsthasses, in dem bestimmte Elemente, die dem Westen zutiefst eigen sind, externalisiert werden und dann einem fremden Akteur zugeschrieben werden. Und diese intellektuelle Strategie kann man eigentlich auch sehr gut bei Heidegger finden. Wenn man jetzt von diesem allgemeinen Panorama verschiedener Deutungsmöglichkeiten des Antisemitismus oder Antijudaismus bei Heidegger zurückkehrt zu den philologischen Befunden, dann möchte ich mich mit einer bescheideneren Aufgabe jetzt beschäftigen, und zwar mit der Aufgabe, wie man eigentlich jetzt hermeneutisch, interpretatorisch mit den Befunden antisemitischer Natur in den schwarzen Heften, wie man genau mit diesen Befunden umgeht. Und das bedeutet vor allen Dingen für mich, dass ich auf einen Punkt mich konzentriere, der sozusagen ein bisschen mein Steckenpferd geworden ist in der letzten Zeit, nämlich mit der Frage, wann genau die antisemitische Aufladung dieser Philosophie erfolgt. Wie gesagt, ich muss den philologischen Befund ernst nehmen, dass sich diese explizit antisemitischen Stellen nicht in den Jahren 1933-34 finden, also nicht in den Texten, weder in den schwarzen Heften noch in den anderen, in denen Heidegger ganz offen nationalsozialistisch agiert und argumentiert, sondern dass diese antisemitischen Stellen durchweg aus den späten 30er und frühen 40er Jahren stammen. Das ist der philologische Befund, den ich ernst nehmen will. Und das heißt, man muss zusammendenken, dass Heidegger Antisemit war, meinetwegen auch schon seit 1920, dass dieser Antisemitismus aber sozusagen ein persönlicher Antisemitismus war und dass er nicht wusste, ganz kurz gesagt, wohin er mit diesem Antisemitismus philosophisch hin sollte. Er konnte ihn irgendwie nicht unterbringen. Und er nicht nur, dass er ihn verschwiegen hätte, denn wenn er in den schwarzen Heften die Maske ablegt und 1933 diese schwarzen Hefte verfasst, dann nimmt er auch hier die Gelegenheit nicht wahr, jetzt einfach zu sagen, ich hasse die Juden. Diese ganzen Stellen kommen eben erst aus den Jahren 1938 folgende. Das heißt, die Juden spielen in dem von Heidegger diagnostizierten Missgeschick in diesem hausgemachten Verhängnis der Moderne zunächst keine Rolle oder höchstens eine Nebenrolle. Es gibt natürlich Stellen in den frühen schwarzen Heften auch zum Judentum. Und wenn diese Stellen dann kommen, dann allerdings so, dass sie eigentlich eher die Juden einem allgemeinen Verhängnis des Abendlandes insgesamt zugeschlagen werden. Also eben dieser allgemeinen Selbstseinsvergessenheit. Frühes Zitat zum Beispiel aus den schwarzen Heften: Alle Lehren vom Menschen, die christlich-jüdische zum Beispiel, sind anthropologisch. Oder eine andere Stelle aus einer Vorlesung 1932, Römertum, Judentum und Christentum haben die anfängliche Philosophie, das heißt die griechische, völlig verändert und umgefälscht. Meines Erachtens kann man auf solche Bemerkungen eine eigenständige antisemitische Agenda nicht wirklich stützen. Peter Trafny bemerkt in seinem kritischen und auch selbstkritischen Buch über Heidegger und die jüdische Weltverschwörung, die historische Frage, ich zitiere, warum in den schwarzen Heften der seinsgeschichtliche Antisemitismus ungefähr 1937 auftaucht und dann sich zwischen 1939 und 1941 steigert, ist wichtig, kann aber nur vermutungsweise beantwortet werden. Soweit Trafny, und ich möchte jetzt eine knappe Antwort auf diese Frage geben, die doch etwas mehr sein will als eine bloße Vermutung. Dabei liegt meine Antwort vorweg gesagt quer zu der Einschätzung, dass in den schwarzen Heften bis in die späten 30er und 40er Jahre hinein eine fortdauernde Treue zur nationalsozialistischen Sache zum Ausdruck komme. Dann wäre es ja einfach zu sagen, gut, dann wird es halt, kommt es halt sozusagen naturwüchsig hinzu, der Antisemitismus ergänzt den weiter bestehenden Nationalsozialismus, der explizite Antisemitismus, der philosophische. Also mit dieser leichten Lesart gehe ich nicht mit, ebenso wie ich auch nicht mitgehe mit der Lesart, den Antisemitismus zur Marginalie zu erklären und dann seine Philosophie irgendwie davon zu reinigen. Ich habe das Stichwort von der Kontamination, das impliziert, dass man die Philosophie davon dann auch wieder säubern könnte, bereits genannt. Vielleicht ein paar Worte zu der Frage, wie es bei Heidegger bezogen auf den Nationalsozialismus in den späten 30er und 40er Jahren weitergeht. Denn die These, dass er sich hier vom Nationalsozialismus entferne, ist durchaus umstritten in der Forschung. Wer diese These verneint, stützt sich in der Regel auf eine Notiz aus den Jahren 1938-39, die folgendermaßen lautet: Aus der vollen Einsicht in die frühere Täuschung über das Wesen und die geschichtliche Wesenskraft des Nationalsozialismus ergibt sich erst die Notwendigkeit seiner Bejahung, und zwar aus denkerischen Gründen. Dieses Zitat ist aus meiner Sicht kein Beleg für Heideggers Entfernung, kein Beleg für Heideggers weitere Treue zum Nationalsozialismus. Entschuldigung, also es ist kein Beleg für Heideggers Treue zum Nationalsozialismus, trotz der Rede von Bejahung. Denn bejaht wird hier, dass die Nazis als Protagonisten der modernen Selbstermächtigung ihre eigene Zerstörung betreiben. Das ist das, was die eigene Leistung der Nationalsozialisten darstellt, ihre Selbstzerstörung. Von Heidegger bejaht, seinsgeschichtlich bejaht oder begrüßt wird diese Zerstörung, denn durch sie werden die Menschen oder jedenfalls die Deutschen so ratlos, dass sie sich dereinst des Seins, was auch immer das sein mag, wieder erinnern werden. Das ist der Vorzug dieser totalen Zerstörung, die hier einsetzt. Also, es geht praktisch darum, dass die Idee, Heidegger halte am Nationalsozialismus einfach weiter fest, aufgrund der reichen Befunde aus den Texten um 1939, von denen ich jetzt keine weiteren erwähnen will, als ziemlich abwegig bezeichnet werden muss. Man kann die Art, wie sich Heidegger vom Nationalsozialismus entfernt, für höchst problematisch halten, und ich halte sie für höchst problematisch, habe das an anderer Stelle dargestellt, aber man kann nicht die Tatsache dieser Entfernung selbst aus meiner Sicht bestreiten für diesen Zeitraum. Was passiert nun, als Heidegger sich von den Nazis entfernt? Da beginnt sich das Bild, das er von ihnen hat, auch abzuwandeln. Um 1940 hält er an seiner Überzeugung fest, auch eine viel zitierte Stelle, dass die weltgeschichtliche Besinnung nur von den Deutschen kommen könne. Aber die Nazis haben sich gewissermaßen als die falschen Deutschen erwiesen. Sie werden von Helden, die das Verhängnis bekämpfen und überwinden, zu Versagern, die in es verwickelt sind. Er schlägt sie dem metaphysisch-technischen Komplex zu, und deshalb muss er eben das Erscheinen des Seins um 300 Jahre verschieben. Deshalb rückt er auch den Nationalsozialismus, ich habe die Stellen bereits zitiert, an den Liberalismus heran, auch an den Kommunismus heran, also an die Herrschaftsformen, von denen er sowieso noch nie etwas gehalten hat. Zitat: Die jeweiligen Staatswesen, die demokratischen, faschistischen, bolschewistischen und ihre Mischformen sind Fassaden. Im Nationalsozialismus findet nichts anderes statt als seinsvergessene Selbstermächtigung. Die Nazis stehen nicht für einen Anfang, sondern für ein Ende. Als Meister der Machenschaft haben sie insoweit sogar eine ähnliche Funktion wie die Kommunisten. Lenin wird in den schwarzen Heften mehrfach erwähnt. Das ist also der Befund. Heidegger klebt die Nazis in sein vielgesichtiges Album der Seinsvergessenheit ein. Und dann fällt sein ausgenüchterter Blick auf eine Welt, in der das, was er den anderen Anfang nennt, auf unbestimmte Zeit oder eben auf das Jahr 2200, 2327 verschoben wird. Sein philosophisches Desinteresse an den Juden lässt genau in dem Moment nach, als er sich auf eine lange seinsgeschichtliche Durststrecke einrichtet. Wenn man Heideggers Antisemitismus so präzisiert auch noch mal weiter einordnen will, dann ist es hilfreich, an einen antisemitischen Konkurrenten zu denken, der vielleicht noch prominenter ist in dieser Hinsicht, nämlich an Carl Schmitt. Denken Sie an den Kongress, den er organisiert über das Judentum in der Rechtswissenschaft im Jahr 1936 und hören Sie, was er dort sagt. Mit einem nur gefühlsmäßigen Antisemitismus und der allgemeinen Ablehnung einiger besonders aufdringlicher und unangenehmer jüdischer Erscheinungen ist es nicht getan. Es bedarf einer erkenntnismäßig begründeten Sicherheit. Soweit Schmitt. Um dieser Sicherheit willen stellt er sich eine bestimmte Aufgabe, Carl Schmitt. Er muss nämlich nachweisen, was die Juden historisch verbrochen haben. Und dies tut er während dieses Kongresses und auch in seinem Hobbes-Buch von 1938. Denn dort spielt eine wichtige Rolle, wie viele von Ihnen vielleicht wissen, dass die irgendwie zwiespältigen, aber doch zukunftsträchtigen staatstheoretischen Vorgaben von Thomas Hobbes durch den Juden Spinoza, so wird er immer benannt in dem Buch, der Jude Spinoza, zugunsten des Individualismus pervertiert worden seien. Damit habe Spinoza, das ist die These von Schmitt, eine entscheidende Wendung, Zitat, herbeigeführt, die von einer jüdischen Front, wieder Zitat, zu der zuvörderst die liberalen Juristen in Preußen des 19. Jahrhunderts gehört haben, weitergetrieben worden sei. Beim Kongress 1936 betont Schmitt, junge jüdische Studenten, Jurastudenten würden seit Generationen, deutsche Jurastudenten würden seit Generationen von jüdischen Juristen verdorben. Das jüdische Gesetzesdenken sei auf sämtlichen Gebieten des Rechtslebens zur Herrschaft gelangt und damit müsse es nun ein Ende haben. Das ist der Befund Schmitts 1936. Wenn man dafür ein Wort finden wollte, könnte man sagen, dass Schmitt einen etiologischen Antisemitismus vertritt. Also Etiologie ist ja bekanntlich in der Medizin die Lehre von den Ursachen, von den Krankheitsursachen. Und Schmitt sieht, wie die Zitate hinreichend belegen, in den Juden die Ursache für den Ruin des deutschen Volkes und für den Niedergang des Staates. Spinoza, die jüdischen preußischen Juristen und die ganzen Rechtslehrer dann um 1900. Man könnte sagen, dass auch Heidegger an einer Etiologie interessiert ist und eine Geschichte von Niedergang und Verfall und den Ursachen derselben erzählt. Aber zur Verantwortung zieht er wen? Platon, Descartes, Hegel, Nietzsche, das Christentum. Erst als die Seinsgeschichte am Tiefpunkt angelangt ist, wozu die Nazis nach Heidegger am Ende selbst beigetragen haben, stößt er auf diejenigen, die sich diese Situation zunutze machen. Mir scheint, dass Heidegger, und dafür gibt es eine wichtige Ausnahme, die ich gleich noch erörtern will, aber dass Heidegger im Großen und Ganzen keinen etiologischen, sondern einen anderen Antisemitismus vertritt, den ich mangels besserer Ideen emergenten Antisemitismus nennen will. Also der kommt erst heraus. Der Antisemitismus tritt heraus in einem bestimmten Moment, in einem passenden Moment für ihn. Dieser emergente Antisemitismus ist auch schlimm, aber er ist eben anders schlimm. Die Juden treten zumeist nicht als ursächliche Übeltäter auf, in den Heidegger-Zitaten, nicht als Hassobjekte eines etiologischen Antisemitismus, sondern als Profiteure des Konkurses der Moderne. Sie übernehmen den Staffelstab für die letzte Runde. Der zerstörerische Auftritt des Judentums verhält sich nachträglich oder sogar nachrangig zur Metaphysik des Abendlandes, die ins Verhängnis führt. Anders gesagt, das Abendland schafft es selbst, sich zugrunde zu richten, aus eigener Kraft. Und die Juden wirken dabei vielleicht mit, aber sie sind nicht unbedingt erforderlich, um diesen Ruin herbeizuführen. Denn dafür genügt es eigentlich auch, Platon, Descartes, Hegel und Nietzsche zu haben. Ergänzend muss man sagen, dass Heidegger das Judentum für die seinsgeschichtliche Aufgabe, die er ihm zuweist, vorbereitet sieht, weil es gewissermaßen am Rande der Seinsgeschichte auch eine viel zitierte Stelle, am längsten schon nach dem Modell der Machenschaft operiere. Das Judentum hat also durchaus eine eigentümliche Vorbestimmung für seinen Einsatz. Eine Entwicklung, die man etwas plump als negative Globalisierung charakterisieren könnte, findet als passenden Konkursverwalter ein Volk, dem eine Affinität zu dieser Globalisierung nachgesagt wird, das Judentum, das die Gestalt des Weltjudentums annimmt. Der wichtigste Beleg für diesen besonderen emergenten Status des Antisemitismus bei Heidegger ist die folgende Stelle aus den Schwarzen Heften. Zitat: Die zeitweilige Machtsteigerung des Judentums hat darin ihren Grund, dass die Metaphysik des Abendlandes zumal in ihrer neuzeitlichen Entfaltung die Ansatzstelle bot für das sich breitmachen einer sonst leeren Rationalität und Rechenhaftigkeit. Zitat Ende. Das entscheidende Stichwort hier ist die Ansatzstelle. Ja? Die Metaphysik des Abendlandes bietet die Ansatzstelle. Die Hassobjekte von Heideggers philosophischem Antisemitismus machen sich auf der Welt breit, als sie in den Abgrund hereingleitet, und in diesem Moment, genau in diesem Moment, ergeht sozusagen die Einladung an die Juden, die Macht zu übernehmen. Und die Juden, vorbereitet für die Annahme dieser Einladung, treten dann erst so richtig auf die Bühne. Und das erklärt eben, warum sie auf Heideggers Bühne vorher auch so eine vergleichsweise marginale Präsenz nur haben. Ich komme jetzt zu dem bereits angekündigten Punkt, dass es nicht durchweg so ist, dass Heidegger alle seine antisemitischen Stellen nach diesem Muster strickt. Er strickt alle Stellen nach diesem Muster bis auf eine. Und diese eine Stelle geht dann doch in eine Richtung, die dann eher etiologisch klingt. Und das ist eine Stelle, die heute Morgen auch schon angesprochen worden ist. Wiederum ziemlich spät, im Jahr 1942. Da ist die Rede davon, dass die Judenschaft im Zeitraum des christlichen Abendlandes, das heißt der Metaphysik, das Prinzip der Zerstörung darstelle. Das ist natürlich jetzt ein anderer Zungenschlag, ganz offensichtlich. Und was wird als Beispiel dafür genannt? Wurde heute Morgen auch schon angesprochen. Als Beispiel wird genannt Karl Marx, der die durch Hegel vollbrachte Vollendung der Metaphysik in eine Umkehrung getrieben habe, die dem Geist den Vorrang raube. Der Überbau werde abhängig gemacht von der Wirtschaft, das heißt der Organisation des Biologischen, das heißt von einer Instanz, die sozusagen so eine Art ideologisches Volk darstellt. Hier wird dem Judentum ein zerstörerischer Eingriff in den Verlauf der Seinsgeschichte vorgeworfen, in Gestalt von Karl Marx. Und in diesem Moment nimmt Heideggers Antisemitismus etiologische Züge an. Letztlich ist er also konfus, mal emergent, in der Regel emergent, in Ausnahmefällen etiologisch. Dass er konfus ist, ist freilich kein Trost. Vielleicht im Rückgang auf die Frage oder Anmerkung von Herrn Esbach heute Vormittag auch noch ein weiterer Vorschlag, diesen Antisemitismus einzuordnen bei Heidegger. Was wirklich extrem auffällt, ist das, was man sozusagen die Minimax-Strategie von Heideggers Antisemitismus nennen könnte. Also es ist total minimalistisch, was er über das Judentum sagt. Es beschränkt sich eigentlich auf das Wort Rechenhaftigkeit. Darunter lässt sich alles subsumieren. Und es, neben diese minimalistische Strategie tritt eine maximalistische Strategie, was die Folgen und die Verantwortung, die damit auf dem Judentum auf das Judentum abgeladen wird, betrifft. Das heißt also, durch diese eine einzige Eigenschaft werden sie zu den schlechterdings herausragenden Akteuren und Subjekten der letzten Phase der Seinsgeschichte. Diese minimalistisch-maximalistische Strategie fällt besonders auf, wenn man eben Heideggers Antisemitismus mit Zeitgenossen vergleicht, die ihrerseits auch antisemitisch agiert haben, denn es ist schon auffällig, dass zum Beispiel im Film und auch in der Literatur die Qualifikation des Juden, die negativen Eigenschaften, die der Jude aufweist, ein viel breiteres Spektrum umfassen. Nun, was ist eigentlich jetzt, resümierend gesagt, von diesem Chiasmus zu halten, in dem sich der sinkende Kurs des Nationalsozialismus bei Heidegger mit dem steigenden Kurs des Antisemitismus überkreuzt? Ich denke, für die Einordnung der schwarzen Hefte in die Gesamtgeschichte von Heideggers Denken ist dieser Chiasmus von erheblicher Bedeutung. Und deshalb möchte ich jetzt kurz über die Nach- und Vorgeschichte der schwarzen Hefte sprechen, also über die Geschichte nach 1945 und auch über seine Zeit. Wenn man ernst nimmt, dass dieser Antisemitismus vor allen Dingen in den späten schwarzen Heften auftritt, dann zeigt sich auch, dass er eine besonders enge Verbindung aufweist mit einem Aspekt seines Denkens, das bisher oft sehr wohlwollend behandelt worden ist, nämlich mit seiner Technikkritik. Also mit der Technikkritik, die sich in den Jahren nach 1945 als sehr populär erwiesen hat. Wichtig ist zur Kenntnis zu nehmen, dass eben diese philosophische Verschärfung des Antisemitismus gar nicht unbedingt so relevant ist, damit sein Nationalsozialismus noch schrecklicher wirkt, als er sowieso schon ist, sondern sie ist relevant, weil sie im Hintergrund seiner Lesart der Technik als Machenschaft steht. In den schwarzen Heften ordnet Heidegger dieser Technik einen speziellen Verwalter zu. Sein Finger zeigt auf die Juden. Die Brisanz seines Antisemitismus liegt also darin, dass er einen zusätzlichen Schatten auf sein Denken nach 1945 wirft. Indem er dann von dem Paradigma der Machenschaft zu dem des Gestells wechselt, schiebt er die Frage nach denjenigen, die diese Machenschaft betreiben, in den Hintergrund. Er anonymisiert also deren Akteure und versteckt die Tatsache, dass er sie vorher als Juden identifiziert hat. Meines Erachtens erweist sich der eingebürgerte Ausdruck der Technikkritik in dieser Perspektive sowieso als irreführend. Es gibt bei Heidegger nicht nur eine Kritik, sondern, wie die schwarzen Hefte eben auch zeigen, eine Sehnsucht nach der Zerstörung durch Technik. Von ihr verspricht sich Heidegger, dass ein Platz für die Lichtung freigeräumt wird, eben für dieses berühmte Jahr 2327. Die Selbstentmachtung des Subjekts, die in ihrer positiven Form im Ereignis dereinst vollendet werden soll, ist auf die Technik angewiesen, die vorab endgültig Schluss macht mit der Selbstermächtigung des Subjekts und gewissermaßen und damit zeigt sich eben, dass das Ereignis auf diese Selbstentmachtung des Subjekts in negativer Form angewiesen ist. Eine zu wenig beachtete Stelle bei Heidegger lautet, dass die Technik das fotografische Negativ des Ereignisses sei. Das ist eine außerordentlich wichtige Stelle, die fast nie interpretiert wird und die besagt, dass man die Technik nur in der Dunkelkammer der Seinsgeschichte entwickeln muss, im Sinne dieses Negativs, damit dann als positiv das Ereignis herauskommt. Eine perverse Inversion. Das Ereignis, das eintritt, wenn die Machenschaft an ihr Ende gekommen ist, muss man sich dann als judenfreie Veranstaltung vorstellen. Heideggers Rettungsvision basiert also auf der Vorstellung von einer durch technische Zerstörung hergestellten Tabula rasa. Sie erweist sich als verzerrtes Spiegelbild jener rationalistischen Machtfantasie, die er doch anprangert. So ist seine Philosophie nicht das andere von Verfallen, Versäumnis und Vergessenheit, sondern darein verwickelt. Sie ist das Verhängnis, für dessen Deutung sie sich hält. Soweit vielleicht zu dem Bezug zwischen den schwarzen Heften auf die Zeit nach 1945. Lassen Sie mich noch kurz auf die Vorgeschichte, nämlich auf die Beziehung zwischen den schwarzen Heften und seiner Zeit schauen. Diese Dimension ist in der Forschung zurzeit wesentlich heftiger unter Scheinwerferlicht als die Frage der Beziehung zwischen den schwarzen Heften und dem Nachkriegsdenken. Ich kann in dieser Stelle nur noch mal Herrn Fieger als Votum bestärken, dass wir unbedingt die schwarzen Hefte aus der Nachkriegszeit brauchen. Dann wird sich das vielleicht auch noch weiter ändern, diese Gewichtung. Aber zunächst wird hauptsächlich darüber nachgedacht in der Forschung, ob dieser Antisemitismus der schwarzen Hefte irgendwie eine Vorgeschichte hat, ob er sowohl natürlich in den Texten um 1933, 34 sowie aber auch in den Texten der 20er Jahre schon eine geisterhafte Präsenz hat. Natürlich liegt mein Befund, dass ein philosophisch relevanter Antisemitismus bei Heidegger vergleichsweise spät durchbricht, in einem gewissen Spannungsverhältnis zu der These, dass jetzt Heidegger immer schon Faschist, Antisemit oder was auch immer gewesen sei. Also es gibt natürlich eine große Versuchung, bei der Schule von Emanuel Fey zum Beispiel, die totale Gleichsetzung zu vollziehen. Also der Heidegger von Sein und Zeit ist eigentlich nicht kein anderer Heidegger als der Heidegger von 1933 und so weiter und so fort. Nun, diese große Gleichsetzung ist, wie gesagt, nicht meine Sache. Deshalb will ich kurz mal nochmal überprüfen, wie es sich um die Zeit, wie es sich bei der Zeit um 1933 und dann auch in Sein und Zeit darstellt. Ich wollte mit diesem philologischen Befund, der explizite Antisemitismus taucht erst in den späten 1930er Jahren auf, darauf hinweisen, dass eben es relevant ist, anzuerkennen, dass er in den frühen schwarzen Heften und in den anderen Texten aus der Rektoratszeit nicht so flagrant auftritt. Damit ist nicht gesagt, dass Heidegger 1933, 34 einschlägige Andeutungen gänzlich unterlassen würde. Ich habe auch nicht die Absicht, mit dieser philologischen Bemerkung irgendeine Verharmlosungsstrategie bezogen auf Heideggers NS-Engagement voranzutreiben. Nun werfen wir mal das Netz in den Jahren 1933, 34 aus und überprüfen die Befunde. Dann bleibt nicht sehr viel hängen, immerhin eine Bemerkung aus einem Seminarprotokoll 33, 34, in dem Heidegger über semitische Nomaden spricht. Das ist das Zitat und sie sind, auch wieder Zitat, derart, dass ihnen die Natur unseres deutschen Raumes vielleicht überhaupt nie offenbar werde. Wenn man jetzt dieses Zitat nimmt und genau anschaut, bleibt es doch ziemlich kryptisch, denn die semitischen Nomaden erscheinen eigentlich als ein ziemlich fernes Volk, das mit einem anderen Volk dann auch noch verglichen wird, nämlich mit dem slawischen Volk und dann im Vergleich zu den Slawen schlechter abschneidet. Zum Teil aber auch, weil man den Eindruck hat, die sind einfach viel weiter weg. Es ist also völlig unklar, aus diesen paar Zeilen zu schließen, die einem Protokoll entstammen, was daraus folgt für die deutschen Juden, für die jüdischen Deutschen, wie man das auch immer nennen will, ob Heidegger die Fremdheit zu Feindschaft und zu Vernichtung eskalieren lassen will. Er konstatiert die Fremdheit. Was aber mit der Feindschaft? Dazu gibt es auch einschlägige Äußerungen. In einer Vorlesung vom Wintersemester 33-34 ruft Heidegger auf zum Kampf gegen einen inneren Feind. Auch sehr bekanntes Zitat, der bis zur völligen Vernichtung gehen könne und müsse. Man darf vermuten, dass die meisten Zuhörer dieser Vorlesung bei diesem inneren Feind an die Juden gedacht haben. Und man darf auch vermuten, dass Heidegger diese pauschale Assoziation willkommen war. Kurz zuvor spricht er von den Urgesetzen unseres germanischen Menschenstammes. Er nennt allerdings diesen inneren Feind auch nicht beim Namen. Er sagt nur so viel, und jetzt wird es vielleicht noch mal interessanter, dass man sich diesen Feind nicht als das wilde, rasende Asiatische vorstellen solle, Zitate, sondern als Teilnehmer an einem Kampf im griechischen Sinne, in dem es um die innerste Notwendigkeit des Seinen im Ganzen gehe. Sie sehen, in welch trüben Gewässern man hier fischt, denn der innere Feind, der vernichtet werden soll, soll Teilnehmer an einem Kampf im griechischen Sinne sein. Und man ist eigentlich sicher, dass er die Juden der Vernichtung preisgibt in diesem Zitat. Gleichzeitig ist man sich aber auch sicher, dass er sicher nicht bereit wäre, die Juden als Teilnehmer an einem solchen Kampf im griechischen Sinne für qualifiziert zu halten. Also Sie sehen, es wird hier mit doppelten Blättern gespielt. Ich will mich damit beschränken, die Offenheit und die irgendwie gezielte Wahrheit dieser Äußerungen hervorzuheben. Es ist unvermeidlich und unerquicklich, diese verzwickten Details herauszustellen. Sie zeigen die Wahrheit von Heideggers brutaler Bemerkung über die Vernichtung des inneren Feindes. Überhaupt ist dieses Thema Feindschaft für Heidegger gewissermaßen so eine Art schwer zu verdauende Einheit. Er bleibt hier unschlüssig, das Thema taucht mehrfach auf in den schwarzen Heften und auch in einer Vorlesung 33, 34, wie erwähnt. Und sie taucht eben auch auf in seinen Notizen über und gegen Carl Schmitt. 1934 sagt Heidegger, neuerdings ist das Freund-Feind-Verhältnis aufgetaucht als das Wesen des Politischen. Also offensichtliche Anspielung auf Carl Schmitt. Es setzt die Selbstbehauptung voraus, ist also nur Wesensfolge des Politischen. Freund und Feind gibt es nur, wo es Selbstbehauptung gibt. Zitat Ende. Ich deute diese Stelle so, dass Heidegger die Selbstbehauptung des deutschen Volkes als Herstellung einer totalitären Fusion versteht, zu der es eigentlich nur sich selbst brauchen soll. Diese Idee tritt die Nachfolge der Eigentlichkeit aus Sein und Zeit an, die sich gleichfalls einem Rückzug auf sich selbst verdankt. Also es gibt hier eine sehr gut nachvollziehbare Linie von Sein und Zeit zu der totalitären Fusion, die Heidegger 1933 denkt. So oder so soll aber dieses Volk nicht auf ein Feindbild angewiesen sein, um sich selbst zu finden. Das ist diese These von dem Primat der Selbstbehauptung über die Freund-Feind-Unterscheidung. Man darf also Heideggers Schmitt-Kritik wieder mal, aber auf andere Weise, als Sie es heute Morgen angesprochen haben, Herr Fieger, mit Nietzsches Warnung in Verbindung bringen, dass in der negativen Abhängigkeit von einem Feindbild das Ressentiment drohe. Hier ist es jetzt offensichtlich so, dass er eigentlich Schmitt als Ressentiment-Theoretiker kritisieren will. In den schwarzen Heften heißt es hierzu passend, Zitat, wenn man sich zu Zwecken der Abhebung der eigenen vermeintlichen Bedeutendheit als Vergleichsgegenstand nur die Schufte und Geldjäger der Verfallszeit aussucht, dann ist das wahrhaft kein Verdienst, besser zu sein, man beweist so nur die geistige Blindheit. Zitat Ende. Das ist vielleicht ein schöner oder schrecklicher Beleg für das, was ich eigentlich sagen will. In diesem Votum liegt eine eigene Form von Verachtung, die freilich darauf hinausläuft, dass man sich gar nicht näher mit jenen Protagonisten der Verfallszeit, zu denen zweifellos die Juden zählen, befassen sollte. Also, das ist vielleicht auch eine andere Seite dieser Abwesenheit des Antisemitismus. Die Juden sind zu wenig wert, dass man überhaupt sie zu Feinden erklärt. Sie sind in dem Sinne aber auch offensichtlich für ihn weniger eine Gefahr, als dann in dem Moment der späten 30er Jahre, wo dann dieses Abendland sich so weit zugrunde gerichtet hat, dass die Juden eine Chance zur Machtergreifung bekommen, wenn ich das Wort Machtergreifung in diesem Zusammenhang polemisch benutzen darf. Resümieren kann man mit Blick auf die Jahre 1933-34 sagen, dass der Antisemitismus in den schwarzen Heften dieser Zeit eben nicht vorkommt. Einige antisemitisch deutbare Andeutungen in dieser Zeit kommen, aber man muss eben beides betonen, das Antisemitische und die Andeutung. Das heißt eben, Heidegger weiß noch nicht so richtig, wohin mit seinen vagabundierenden antisemitischen Affekten und Ambitionen. Darauf habe ich bereits schon hingewiesen. Vielleicht noch abschließend einige kurze Bemerkungen zur Frage des Antisemitismus von Sein und Zeit, die jetzt auch kräftig diskutiert wird und auch in diesem Jahr an weiteren Tagungen diskutiert werden wird. Also stellt sich jetzt die Frage, wird jetzt das Denkmal Sein und Zeit demontiert? Ist es schon von selbst zusammengefallen? Das kann man nun in ganz verschiedenen Hinsichten behandeln und ich denke, es gibt eine wichtige Beziehung zwischen Sein und Zeit und den Texten um 1933-34, entsprechend dann auch den späteren Texten, in denen dann der Antisemitismus massiv heraustritt. Ich möchte jetzt aber sozusagen gegen den Trend eher zur Vorsicht warnen, bezogen auf diese von mir vorhin genannte Identitätsstrategie, alles in einen Topf zu werfen. Und zu dieser Vorsicht möchte ich mahnen, indem ich auf zwei Begriffe eingehe, die sowohl in Sein und Zeit wie auch in den schwarzen Heften vorkommen. Ganz kurz, ohne ihnen wirklich gerecht zu werden, Weltlosigkeit und Bodenlosigkeit. Diese beiden Begriffe werden in den schwarzen Heften auf die Juden bezogen. Nicht nur, es gibt auch eine Kritik am bodenlosen Treiben von NS-Bonzen an einer Stelle. Kindisches Gepolter, bodenloses Treiben. Aber gut, die Juden oder schlecht, die Juden werden als weltlos und als bodenlos angeprangert. Und bekannt ist auch, dass Heidegger in früheren Texten, in Sein und Zeit zum Beispiel, von Weltlosigkeit und Bodenlosigkeit spricht. Und wenn wir jetzt die Hermeneutik des Verdachts in Gang setzen, dann kann man annehmen, dass es sowas wie eine implizit antisemitische Botschaft in Sein und Zeit auch schon gäbe. Gemeint sind eigentlich die Juden, wenn in Sein und Zeit von Weltlosigkeit die Rede ist. Was meint er denn, wovon spricht er denn, wenn Heidegger in Sein und Zeit von Weltlos spricht? Er spricht zum Beispiel vom Ego Cogitans des Descartes und sagt, dies sei ein weltloses Subjekt. Wovon spricht er, wenn er von Bodenlosigkeit spricht? Er spricht zum Beispiel von Hegels Idealismus und schreibt ihm die Bodenlosigkeit des verselbstständigten Geistes zu. Als Bindeglied zwischen Sein und Zeit in den schwarzen Heften mag eine Bemerkung aus dem Kunstwerkaufsatz dienen, in der es um den Übergang von Griechenland nach Rom geht. Zitat: Hinter der anscheinend wörtlichen und somit bewahrenden Übersetzung verbirgt sich ein Übersetzen griechischer Erfahrung in eine andere Denkungsart. Das römische Denken übernimmt die griechischen Wörter ohne die entsprechende gleichursprüngliche Erfahrung dessen, was sie sagen, ohne das griechische Wort. Die Bodenlosigkeit des abendländischen Denkens beginnt mit diesem Übersetzen. Zitat Ende. Also das ist wieder dieses hausgemachte Verhängnis der Metaphysik, das mit den Römern ansetzt. Angesichts dieser Inflation von Belegen ergibt sich doch eine gewaltige Konfusion über die eigentlichen Akteure dieser Welt- oder Bodenlosigkeit. Diese Konfusion lässt sich noch steigern, wenn man diese berühmte Vorlesung 1929-30 hinzuzieht, in der von der Weltlosigkeit des Steines etwa im Gegensatz zur Weltarmut des Tieres die Rede ist. Und dann wird es natürlich, und das wurde in der Forschung auch gemacht, ganz dramatisch, denn dann sagt man, was? Heidegger spricht von Weltlosigkeit des Steines und von der Weltlosigkeit des Juden und von der Weltarmut des Tieres. Er stellt also die Juden noch unter das Tier, das immerhin weltarm ist, und auf die Ebene des Steines. Das ist also eben dann die Konsequenz. Und die weitergehende Konsequenz ist, dass man natürlich damit umgehen muss, dass Hegel und Descartes auch welt- oder bodenlos sind und man sich dann fragen muss, ob sie so eine Art Juden-HC sind oder sowas, eine gewisse rassische Zugehörigkeit aufweisen. Also mein Punkt ist eigentlich ein einfacher, selbst wenn man bereitwillig zugäbe, selbst wenn man das täte, dass wenn man sagen würde, ja, Heidegger denkt irgendwie auch an die Juden, wenn er in Sein und Zeit von Weltlosigkeit spricht, dann würde den Hermeneutikern des Verdachts eigentlich damit gar nicht geholfen werden. Denn damit würden die Juden nur in einem großen Topf mit anderen landen, die irgendwie doch keine Juden sind, wie zum Beispiel Hegel. Also der Antisemitismus verlöre die selektive Spitze, auf die er doch auf Gedeih und Verderb angewiesen ist. Die Juden, wer immer sie auch sind, befänden sich demnach in guter oder nach Heidegger schlechter Gesellschaft. So oder so erweist sich die glatte Geschichte, die diese Art von pauschaler Heidegger-Kritik erzählt, als schief. Was ist aber eigentlich zum Beispiel zu halten von dieser heideggerschen Behauptung Descartes, ich sei weltlos? Ohne dies hier näher ausführen zu können, würde ich doch sagen, dass einiges dafür spricht, dass dieser Einwand sticht. Nietzsche, Dilthey, Horkheimer Adorno, Foucault, Stephen Turmin, Stanley Cavell und andere haben diesen Einwand gleichfalls erhoben, in anderen Varianten. Und man kann darüber hinaus behaupten, dass ein Philosoph ihn in seine denkbar stärkste Form gebracht hat, bevor Descartes überhaupt mit diesem Ego Cogitans die Bühne der Weltgeschichte betreten hat. Und dieser Philosoph, von mir sehr geliebt, heißt Michel de Montaigne. Also mir scheint es jedenfalls eine falsche Flucht zu sein, wenn man im Zuge der Abkehr von Heidegger als sicheren Hafen den Rationalismus ansteuert. Herr Mansusson hat das heute Morgen auch schon mit Bezug auf den Humanismus, der als Gegenbild taugen soll, angesprochen. Wie auch immer man diese Debatte beurteilt, ich will sie da gar nicht überzeugen, die Frage, ob Descartes Subjekt weltlos sei, darf jedenfalls mit Ja beantwortet werden, ohne dass man damit schon die These bejaht, die Juden seien weltlos. Man darf sich da nicht in so eine Art von hermeneutischen Brei einlassen. Man kann einfach sagen, verzeihen Sie jetzt die drastischen Beispiele, wenn ich zum Beispiel eine Person X einen Kotzbrocken nenne und später eine Person Y auch einen Kotzbrocken nenne, dann heißt dies nicht automatisch, dass ich in beiden Fällen entweder Recht oder Unrecht hätte. Es kann sein, dass ich in dem einen Fall Recht habe und in dem anderen nicht. Und man hat die Freiheit, bezogen auf Heidegger, dem ersten Urteil zuzustimmen und das zweite Urteil zurückzuweisen. Also zum Beispiel bezogen auf Heideggers Überlegungen zur Weltlosigkeit. Und man fällt auch auf ihn herein, wenn man meint, sein doppeltes Urteil über den weltlosen Descartes von 1927 und die weltlosen Juden von 1938 en bloc akzeptieren oder zurückweisen zu müssen. Wenn man diese automatische Gleichsetzung nicht mitmacht, dann ergibt sich eine doppelte Konsequenz. Zum einen kann man sich weiterhin mit Sein und Zeit, also etwa mit der dort vorgebrachten Subjektkritik, befassen, ohne sich deshalb vorhalten zu müssen, lassen zu müssen, damit zum impliziten Antisemiten zu werden. Vielleicht eine autobiografische Anmerkung. Ich bin ja jahrzehntelang von den Heideggerianern sozusagen systematisch irgendwie ausgegrenzt worden und konnte damit gut leben und habe jetzt in letzter Zeit interessanterweise die Erfahrung gemacht, dass manche Heidegger-Kritiker pauschaler Art mir vorwerfen, ich würde jetzt doch irgendwie auch selber vielleicht antisemitisch argumentieren, wenn ich meinetwegen sowas wie Heideggers Kritik an der Weltlosigkeit verteidigen würde. Das ist natürlich irgendwie eine interessante autobiografische Erfahrung, aber vielleicht auch kein gutes Zeichen, wenn ich das von mir sozusagen abwälzen darf, diese schwere Last des Antisemitismus für den Zustand der Debatte. Also man kann dies tun, bezogen auf den auf Texte von Heidegger. Man sollte natürlich zum Gleichen, und das ist die zweite Konsequenz, diese Bezugnahmen mit Unbehagen und erhöhter Aufmerksamkeit, manchmal auch mit Trauer, Verzweiflung und Schmerzen vollziehen. Denn man wird in Heideggers frühen Positionen das Repertoire sehen, aus dem sich die nationalsozialistische Überzeugung dann ergeben. Es gibt also eine doppelte Strategie, die vorzuschlagen ist. Sie ist mühsamer als der Kurzschluss zwischen Sein und Zeit und Nationalsozialismus, mühsamer auch als die Freisprechung seiner Philosophie von irgendwelchen Kontaminationen, aber sie ist auch viel ergiebiger. Eine Kritik ist nicht schon dann gut, wenn sie scharf ist, sondern nur dann, wenn sie richtig ist. Und in letzter Zeit ist das Scharfe und das Richtige manchmal auseinandergegangen. Heidegger kann man nur mit einer richtigen Kritik treffen und dazu brauchen wir differenzierte und entschiedene Lesarten. An dieser Stelle passt ein Zitat aus Shakespeares King Lear, das Ludwig Wittgenstein als Motto für seine philosophischen Untersuchungen erwogen hat: I'll teach you differences. Vielen Dank für Ihre Geduld.